Ja, ich habe euch heute eine ziemlich berühmte Stelle aus dem Matthäus-Evangelium mitgebracht. Und ich habe heute mal nicht die typischen drei Gedanken, die wir ja sonst immer so haben, sondern ich möchte mit euch mal einmal kurz durch diesen Text gehen und da, wo es mir so aufgeditscht ist sozusagen, wo es mich so angefasst hat, da möchte ich mit euch kurz verweilen. Und ich möchte das so ein bisschen, möchte das so tun, so nach dem Motto, jede Stelle aus der Bibel kann mein Leben verändern, also kann unser Leben verändern. So nach dem Motto, was soll ich tun, was soll ich lassen? Mit dieser Hilfe sozusagen bin ich durch diese Verse durchmarschiert. Ich mache das jetzt so, ich lese euch diese Stelle, also einmal lese ich euch den ganzen Text vor, dann lese ich euch die einzelne Stelle vor, wo ich dran hängen geblieben bin, stelle euch kurz vor, was mir daran wichtig geworden ist, sage euch auch, was an dieser Stelle jetzt, wo ich meine Baustelle sehe, für mich persönlich, dann lese ich es nochmal und dann halte ich die Klappe, damit ihr dann euren Gedanken nachhängen könnt und dann gehe ich zum nächsten Aspekt. So habe ich mir das gedacht. Und ganz am Abschluss habe ich euch noch eine andere Übung mitgebracht, die mir sehr gut tut und vielleicht dem einen oder der anderen auch von euch, die man eben auch zu Hause in der Zeit, wo man sich mit Gott trifft, gut gebrauchen kann. Und auch das, was ich jetzt mache, ist im Grunde etwas, was man in seinen stillen Zeiten zu Hause mit der Bibel in der Hand gut mal machen kann. Also, ich lese es vor. Matthäus 11, 25 bis 30. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, da bin ich gleich am Anfang schon hängen geblieben, an dem du, ich preise dich, Vater, Himmel des, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Und dann etwas später, ja, Vater, so hat es dir gefallen. Ich habe gedacht, boah, was ein Respekt. Also ich meine, der Vater und der Sohn, dieser Vater und dieser Sohn sind ja eins. Und der hat... Die sind so innig vertraut, wie es niemanden sonst geben kann. Und dieser Sohn spricht von seinem Vater, Herr des Himmels und der Erde. Und ja, Vater, so hat es dir gefallen. Da schwingt für mich unglaublich Respekt irgendwie mit und Bewunderung mit und Zustimmung mit. Nicht, Papa, das hätte ich aber anders gemacht, sondern ja, Vater, so hat es dir gefallen, so hast du es gemacht. Und ich finde das, also es hat mich total fasziniert, weil wir dürfen ja unserem Gott auch nahe kommen mit diesem Vertrautsein, wir dürfen ihn zurücklieben, wir dürfen seine Liebe erwidern und so, aber dieser Respekt, an den sich Jesus selber erinnert, indem er das nochmal ausspricht, wer der Vater ist, obwohl ihm vom Vater ja alles überlassen worden ist, übergeben worden ist, stellt er nochmal ganz deutlich klar, der Vater ist der Herr des Himmels und der Erde. Das hat mich irgendwie angerührt. Und für mich, also habe ich mir vorgenommen, ich möchte ganz unbedingt daran denken, lernen immer wieder, dass es der Vater ist und dass es der Große ist, der unermesslich Große, dass ich ihn nicht ständig reduziere auf meinen kleinen Horizont, auf meine kleinen, also gemessen an seiner Größe sowieso, an meine Sorgen, die ich so habe und an meine Nöte und meine Unvollkommenheit, sondern dass ich ihn groß sein lasse in allem, was ich beten möchte. Und das ist mir bei diesem nochmal sehr, sehr deutlich klar geworden. Und ich möchte auch nicht immer sagen, ja, aber das und das, sondern sagen, ja, aber. Ich finde, das ist ein großer Unterschied. Das muss ich echt lernen. Und eben trotz dieser Vertrautheit und trotz diesem Zurücklieben mit großem Respekt und großem Staunen begegnen. Das habe ich mir vorgenommen. So wie Jesus uns das hier vormacht. Jetzt lese ich das nochmal und dann dürft ihr eure Gedanken in der Stille kurz nachgehen. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Und dann heißt es, ja, Vater, so hat es dir gefallen. Diese ständige Fragestellung, was soll ich tun, was soll ich lassen, die ist schon echt spannend. Das ist mir in der Vorbereitung auch aufgefallen, wo man nicht einfach so drüber weghuscht, sondern auch nicht über berühmte Stellen, sondern weil man da nochmal so kleben bleibt. Man schafft auf diese Weise keine Strecke, aber man kommt tiefer in die Stelle hinein. Dazwischen, zwischen den beiden Sachen, die ich eben hatte, kommt ja noch das, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Da war ich erst stutzig, ich habe gedacht, ey, was soll das denn? Erst schenkt er uns einen Verstand und dann lässt er uns nicht in den Himmel. Das kann es ja nicht sein, sozusagen, dass nur die Dummen in den Himmel kommen, die eben nicht weise und nicht klug sind. Ja? Das kann nicht sein. Gott hat uns einen Verstand geschenkt und er möchte, dass wir ihn schulen und wir ehren ihn ja, indem wir unseren Verstand schulen, indem wir trainieren, indem wir den Verstand auch wachsen lassen, Horizont erweitern, immer, in seinem Sinne. Aber hier steht, toll, dass du das so gemacht hast, den Weisen und den Klugen hast du es verborgen und den Unmündigen offenbart. Das kann so nicht sein und das ist auch nicht so. In der Stelle davor, da schimpft er, also da heißt es, es ist überschrieben mit dem Wehewort Jesu über die galiläischen Städte. Da schimpft er über die Städte. Mensch, Leute, denkt doch mal dran, wenn das und das damals bei den Städten, die ihr immer so hier, Sodom und Gomorra und so, wenn euch das da, wenn denen das passiert wäre, was euch heute passiert, dann wären die sofort umgekehrt und ihr bleibt stur. Ne? Das ist das, was er vorher, ist sehr übertragen mit meinen eigenen Worten, was er da vorher schimpft. Und in Lukas gibt es dieselbe Stelle, ich preise dich Vater, Herr des Himmels und auch das mit den Weisen und Unmündigen, an anderen Übersetzungen heißt es übrigens Unwissende, da gibt es diese Wortgleich im Lukas-Evangelium, hat aber einen anderen Vorspann und dann hat es auch eine andere Farbe. Hier scheint es mir zu gehen um diese neunmal Klugen, die Sturen, die einfach zumachen, die angeblich doch sowieso schon alles wissen, was brauchen sie jetzt noch, Jesus, so kommt es mir vor. In dem Lukas-Evangelium hat es eine etwas andere Farbe. Da hat er nämlich seine Jünger ausgeschickt, die 72, und die kommen dann wieder zurück und erzählen voller Begeisterung, was sie getan und gelehrt haben. Und da ruft Jesus voller Freude, heißt es da, erfüllt vom Heiligen Geist aus, ich preise dich, Vater, und dann kommt diese wortgleiche Stelle. Da hat es ja eine andere Farbe. Da hat er nicht Gelehrte losgeschickt, Handwerker, Fischer, was die alle waren, die seine Jünger, und die haben Dinge getan für das Reich Gottes in der Vollmacht Jesu und dafür hat es nicht das Studium gebraucht, so will ich es mal sagen. Das hat aber eine andere Farbe. Da hat er Menschen an die Arbeit genommen, die nicht damit gerechnet hatten, so was Tolles machen zu dürfen, so will ich es mal sagen. Und hier sind es die neunmal Klugen oder die, ich weiß nicht, wie man das schöner ausdrücken kann. Also natürlich brauchen wir unseren Verstand und sollen ihn auch gebrauchen. Den sollen wir nicht an der Garderobe abgeben, den sollen wir schulen. Wir sollen lesen, wir sollen lernen, wir sollen das und das lebenslang. Und ja, das ist das, was ich auch für mich dabei vornehme, mir vorgenommen habe. Ich möchte sehr gerne meinen Verstand weiter schulen. Ich möchte Gott dafür bitten, dass er das auch, dass ich das möglichst lange darf. Möglichst bis ans Ende meines Lebens. Man weiß ja nicht, was er so mit mir vorhat. Ich möchte sehr gerne, dass mein Verstand wächst und dass ich klüger und wenn möglich weiser werde. Heute hat das grandios nicht geklappt. Ich habe zwei ziemliche Macken heute in meinen Verstand gerissen, glaube ich. Aber ich möchte das gerne. Ich möchte darum bitten, dass mein Verstand wachsen darf, dass ich den nutzen darf, dass ich Gott damit Ehre erweisen darf, dass ich meinen Verstand nutze. Aber ich möchte ihn auch darum bitten, dass ich das alles von ihm her betrachten darf. Nicht irgendwelches Wissen anhäufe, sondern es von ihm her wissen darf. Und das Wissen, den Verstand sozusagen schule, aus seiner Sicht heraus. Dass ich nicht gesetzlich werde, die mich eine Gesetzlichkeit entwickelt, die mich dann zumacht für ihn, sondern im Gegenteil, die mich öffnet für ihn. Das fände ich toll. Also dieser Mittelsatz heißt, damit ich jetzt für euch wieder still sein kann, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen hast und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, das nächste, Vers 27 dann, ist das schon. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Das erste ist natürlich diese totale Vollmacht Jesu, die er vom Vater bekommen hat. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Da gibt es nichts mehr, was übrig ist. Und trotzdem bleibt Gott Herr des Himmels und der Erde. Ist schon toll. Das passt auch zu dem, alles ist mir übergeben worden. Und der, dem es der Sohn dann offenbaren will, das passt ja auch zu dem, was Jesus dann später sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Das entspricht sich sehr interessant im Text. Und für mich habe ich gar nicht viel damit mir überlegt, aber ich möchte gerne da unbedingt dazugehören, oder? Hallo? Zu der Truppe gehören, denen Gott Jesus das offenbaren will, wie der Vater ist und wie das Reich ist und überhaupt. Ja klar, da will ich unbedingt dazugehören. Das möchte ich so. Ich möchte unbedingt so leben, dass ich meinen Gott mehr und mehr kennenlernen darf und seine Liebe immer mehr wahrnehmen darf und ihn immer mehr zurücklieben darf. Und ich möchte ihn wirklich bitten, dass er mich trotz meiner Macken mitnimmt auf die Reise. Ich lese es jetzt nochmal, damit ihr überlegen könnt, was ihr tun möchtet am liebsten. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und der, dem es der Sohn offenbaren will. Mit den drei nächsten Sätzen können wir uns, glaube ich, ein Leben lang beschäftigen und werden immer noch was Neues finden. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann die Folgesätze. Das ist etwas, wo man nie alles gefunden haben wird an dieser Stelle. Und deswegen habe ich nur so ein ganz paar Aspekte mitgebracht, die mir einfach für heute wichtig geworden sind. Das ist jetzt kein allumfassender Überblick. Wer wäre ich, dass ich das könnte? Das Erste, was mir wichtig geworden ist, das ist dieses, also ich lese das mal, ich sollte es vielleicht nochmal lesen. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist das Erste, was mir da nochmal wichtig geworden ist, dass das der Folgesatz von dem davor ist. Das ist ja nicht losgelöst, wir hören ihn ja immer losgelöst, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Aber das ist nicht losgelöst, sondern davor steht, der, dem es der Sohn offenbaren will. Und dann kommt der Vorspann quasi, und dann kommt seine Einladung. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist die Einladung. Er nimmt jetzt seinen Auftrag wahr. Und das finde ich schon toll. Ich finde, das ist wichtig. Also mir ist das wichtig geworden. Er hat das vom Vater übergeben worden, und er hat die Freiheit zu sagen, wem er es offenbaren will. Und jetzt sagt er, so, und so mache ich es jetzt. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich finde, das ist, also ich weiß nicht, ob euch das so geht, aber mir ist das irgendwie wichtig geworden. Und ich habe festgestellt, dass ich diesen Satz früher regelmäßig ganz anders gelesen habe als heute. Früher habe ich gelesen, kommt alle die, die ihr doch mühselig seid. Also nur die, die mühselig und beladen sind. Die anderen laufen so irgendwie. Aber ich habe das früher wirklich bezogen. Ich habe den so gelesen in der Betonung, immer. Kommt alle ihr die ihr beladen seid. Heute lese ich, ist mir jetzt irgendwie aufgefallen in den Tagen, kommt alle zu mir, denn beladen seid ihr alle. Das ist schon auch durchaus ein Unterschied, weil es mag natürlich an der erwachsenen Lebenserfahrung liegen, aber wir sind alle ja beladen, wir sind alle, haben alle unsere Baustellen. Es gibt, glaube ich, ich habe jedenfalls so den Eindruck, man projiziert ja manchmal auf andere, aber ich habe so den Eindruck schon, dass jeder so seine eigenen Baustellen hat. Vor vielen, vielen Jahren hat meine Kollegin mir gegenüber mal so lapidar gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Wir haben damals Tränen gelacht, weil wir natürlich auch noch viel zu jung waren, um zu wissen, dass dieser Satz zwar scheiße ist, aber richtig. Inhaltlich stimmt's ja. Es ist, der eine hat diese Baustelle, der andere hat jene, dann ist der krank und die irgendwie, da jemand verstorben und hier gibt es Arbeitslosigkeit und da gibt es ein Problem. Jeder hat so sein Tun. Und deswegen sollen wir alle zu ihm kommen, die wir doch mühselig und beladen sind. Und das, manchmal läuft das alles gut. Es geht ja auch in Wellen. Manchmal flutscht unser Leben nur so dahin und ist total klasse. Und manchmal gibt es echt Zeiten, die, wo man denkt, oh, wenn die jetzt bald so vorbei sind, dann kann ich sie endlich von rückwärts betrachten. Es gibt einfach Zeiten, die sind Mist, muss man so sagen. Wir lernen in denen alles gut, aber schön ist das erst, wenn man das von rückwärts betrachten kann, wenn sie durch sind. Das ist einfach so. Und wenn Jesus uns hier einlädt, kommt, ich will euch erquicken, dann ist das doch total große Klasse. Und für mich habe ich daraus gelesen und dieses, was soll ich tun, was soll ich lassen? Was soll ich tun? Ja, nix wie hin. Erquicken, Ruhe verschaffen, Last abnehmen, heißt es ja je nach Übersetzung. Ach, das klingt doch total klasse. Ja, logisch, da will ich hin. Ich möchte Jesus auch bitten, für mich, mich schneller daran zu erinnern, dass ich meine Last bei ihm abgeben darf und nicht immer alles auf die eigenen Schultern zu legen. Und ich möchte mir ihn auch bitten, mir die Augen für die Lasten der anderen, die mir gegenüber sind, zu öffnen, damit ich ihre Verhaltensweisen besser verstehen kann. Ich weiß nicht, ob das nur mein Problem ist oder ob man überhaupt als Mensch dazu neigt, wenn man da nicht aufmerksam wird, dass man immer die eigene Lebenssituation projiziert auf wen anders. Dem muss es doch genauso gehen. Und das ist es ja nicht. Aber daraus zu lernen und ihn zu bitten, dass wir eben alle kommen können mit allen unseren Baustellen. Und dann, das ist schon schön. Ja, also ich lese es jetzt auch für euch nochmal. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Der nächste Textteil, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, war irgendwie still. Der hat mich heute nicht so angerührt, aber vielleicht ja euch. Deswegen lese ich ihn euch nochmal und haltet gleich den Mund. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Und das nächste heißt dann ja, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Das gütig, das lief so durch, aber von Herzen demütig, da bin ich hängen geblieben. Wieso steht da eigentlich von Herzen demütig? Reicht nicht auch demütig? Denn ich bin gütig und demütig, damit ist doch eigentlich alles gesagt. So dachte ich. Warum muss da stehen, von Herzen demütig? Was ist der Unterschied? Ich bin da irgendwie, habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Aber genau genommen stecken im Herzen die Gefühle. Da stecken die Beziehungen, da stecken die Entscheidungen, die wir aus Liebe treffen. Das ist schon was anderes, ob mein Verstand sagt, als Christ musst du demütig sein, das steht so in der Bibel. Oder ob das jemand über mich bestimmt, dass ich so gefälligst zu sein habe. Oder ob sich mein Herz entscheidet, so zu sein, demütig zu sein, zu dienen, Mut zum Dienen zu haben, aus dem Herzen heraus. Und das steht ja hier schon sehr deutlich. Ich bin von Herzen demütig, sagt Jesus. Also aus einer Liebesentscheidung heraus. So verstehe ich das. Dass es eben, dass es nicht die Entscheidung des Verstandes ist, sondern mehr, viel mehr, aus der Tiefe heraus, aus dem Herzen heraus, freiwillig entschieden, ich will so sein. Das ist schon ganz anders. Und ja, für mich bitte ich einfach Jesus darum jetzt, dass da ich dazu neige, vieles auch mit dem Verstand zu entscheiden, was ja auch nicht schlecht ist per se, aber die Gefahr besteht halt immer, dass ich dann versuche, alles aus eigener Kraft zu stemmen. Ja, ja. Und ich möchte das gerne bei Gott abgeben. Und möchte ihn bitten, habe ich mir bei dieser Stelle, ist mir das wichtig geworden, möchte ihn bitten, mir diesen Mut zu dienen, aus dem Herzen zu geben, aus der Liebe zu Gott und seinen Menschen gegenüber. Und das eben also aus dem Herzen heraus, also als Herzensentscheidung. Ich gebe euch diesen Satz auch nochmal. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und jetzt werde ich mal einen Kniff anwenden und werde den letzten Satz erst machen und dann den vorletzten. Der letzte Satz, Vers 30, heißt dann, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ist das euer Lebensgefühl, dass eure Last total leicht ist? Dass eure Lebenslast, eure Lebensempfinden leicht ist, weil ihr mit Jesus geht? Ich weiß inzwischen, dass da die Empfindungen, die eigentlichen, wenn man sie zuließe, sehr unterschiedlich sind. Also Martin und ich sind zum Beispiel da schon sehr unterschiedlich. Für mich stimmt das. Wenn da steht, fürchte dich nicht, dann gehe ich davon aus, dass das für mich stimmt. Wenn Martin liest, fürchte dich nicht, ändert es erstmal sich nichts an seiner Furcht. Ich musste das sehr lernen, dass das sehr unterschiedlich ist. Und ich glaube, und auch diese, ich will dir das Leben in Fülle geben. Ja, das stimmt für alle, sagt Martin dann schon mal. Also wir haben das abgesprochen, ich darf das sagen. Martin sagt dann schon mal, naja, das stimmt für alle, nur für mich nicht. Und ich denke, ja klar, mein Leben ist doch total erfüllt, was will der? Also es gibt sehr unterschiedliche Lebensempfindungen und sehr unterschiedliche Lebensgefühle. Und auch die Idee, wie wörtlich die Bibel auf mein persönliches Leben passt, scheint sehr unterschiedlich zu sein, so will ich es mal vorsichtig ausdrücken. Und ich glaube, wenn jemand das Gefühl hat, naja, alle anderen erzählen immer so begeistert, aber erleben tue ich das jetzt so nicht, dass das alles so in Fülle und leicht und dass diese Last auch noch leicht ist und so. Also ich würde euch da sehr einladen wollen, sagt es euch ehrlich, zu Hause ganz still, sagt es euch ehrlich und sagt es Jesus ehrlich. Und ich glaube, und da sind wir auch gerade selber nämlich dabei an der Baustelle, dass Gott uns dann hilft, wenn wir das auch sagen, was uns echt angeht. Wenn wir das Gefühl haben, nee, irgendwie stimmt das alles doch gar nicht. Doch, das stimmt. Für jeden von uns stimmt die ganze Bibel. Absolut, stimmt total. Aber es kann sein, dass wir es noch nicht erleben. Dass es noch nicht für uns sichtbar ist. Und darum können wir Gott bitten. Und das meine ich. Dass wir einfach diese Unterschiedlichkeit in der Empfindung auch haben. Natürlich stimmt die Bibel für jeden von uns. Mann! Aber es kann eben sein. Es kann sein, dass es verschüttet ist, die Möglichkeit, das zu sehen und zu erleben. Ja, und für mich zeigt diese Stelle auf jeden Fall nochmal, dass ich Jesus bitten muss, mir zu zeigen, dass diese Lebensempfindungen einfach unterschiedlich sind. Dass die Wahrheit der Bibel zwar unangetastet bleibt, aber dass nicht jeder das einfach wahrnehmen kann zu jedem Zeitpunkt. Und da möchte ich ihn bitten, dass ich diese Freiheit und die Gelassenheit bekomme, um anderen Menschen, nicht nur Martin, sondern auch anderen Menschen, die mir so begegnen, diese Freiheit auch zu lassen, dass der Standpunkt im Moment noch nicht anderes hergibt, sozusagen. Ja, ich lese es euch nochmal. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und nun als letztes das Vorletzte, nämlich, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Das ist für mich irgendwie der Kernsatz. Ich habe mich in den letzten, zwei Jahren sehr mit der Seele beschäftigt. Wer ist sie? Wo steckt sie? Was will sie eigentlich? Wofür brauchen wir die? Haben wir die überhaupt? Also das waren durch, inzwischen weiß ich, sie ist quasi unsere Hülle. der Körper, der Wille, der Verstand, das Herz, alles wird zusammengehalten durch diese Seele. Okay. Und die Seele will immer mehr. Das habe ich gelernt. Sie will, also wir sind, ich habe Dallas Willard, der hat mir da sehr geholfen. Das ist ein amerikanischer Philosophieprofessor gewesen. Der war ein sehr weiser Mann und der hat einfach ganz viel sich mit dieser Seele beschäftigt und hat, ich habe da von John Ortberg, der dann viel mit Dallas Willard zu tun hatte, einfach auch viel gelesen und das hat mir auch sehr gut getan. Und der hat immer gesagt, der Mensch ist ein geistliches Wesen und die Seele ist das Einzige, was wir mitnehmen in die Ewigkeit. Und die Seele will immer mehr. Und ich habe gelernt, dass der Ausdruck Seele, Nefesh, auch Schlund heißt. Und wenn ihr euch diese Vögelchen im Frühjahr anguckt, wie die ihren Schnabel aufsperren und die Eltern da immerzu nur was reinstopfen und dieser Schnabel überhaupt nicht zugeht, das ist Seele. Das ist der Ausdruck für die Seele. Das heißt, die Seele will immer mehr, immer, immer mehr. Die ist gebaut, dass sie in der Nähe von Gott ist. Und bis sie da ist, will sie immer vorwärts, immer vorwärts, immer zu Gott. Und wenn Jesus uns hier sagt, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, dann sind wir da. Dann sind wir angekommen. Dann ist das total klasse. Dann gibt es nichts mehr, was die Seele noch will. Dann kann sie ruhen, dann ist sie am Ziel, dann kann sie, muss sie nicht mehr wollen, muss sie nicht mehr tun. Der Mensch muss nicht mehr wollen, der Mensch muss da nicht mehr tun. Wir dürfen einfach nur noch da sein. Oh, ist das herrlich, oder? Finde ich total klasse. Und ich bitte Jesus für mich jetzt, ich bitte Jesus, mir immer mehr Aufmerksamkeit auch für diese Bedürfnisse meiner Seele zu schenken. Denn die ist es ja, mit der ich in der Ewigkeit mit Gott zusammenleben werde. Und deswegen möchte ich sie hüten und möchte sie fördern, möchte sie ausrichten auf Gott, damit er mir die Ruhe für meine Seele schenken kann. Ja, auch das lese ich euch nochmal. Dann habt ihr auch nochmal einen Moment Zeit zu schauen, was ihr tun und lassen möchtet. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Heute haben wir einen ganz und gar total praktischen Impuls. Das eine, also diese Art, mit der Bibel umzugehen, ist natürlich nicht verboten. Das darf man zu Hause sehr gerne so tun. Einfach, weil es auch nochmal eine besondere Form von Tiefe gibt. Jetzt habe ich euch aber auch nochmal etwas anderes mitgebracht. Quasi zwei andere Sachen. Einmal eine Möglichkeit. Heute sind wir ja total tiefenentspannt. Wir sind jetzt alle da, wir sind bei Gott, wir haben Lobpreis gefeiert, wir sind angekommen, wir rennen nicht mehr gedanklich irgendwie in der Weltgeschichte rum, sondern sind hier. Zu Hause ist das aber manchmal anders. Zu Hause hat man vielleicht eine Idee, oh, ich würde jetzt gerne mal eine Zeit mit Gott verbringen und da oben in der Birne ist wie ein Hühnerstall. Alles rennt und kruzzikratze durcheinander und ich bin irgendwo anders, nur nicht hier und ich müsste noch dieses, müsste noch das und dann soll ich einen Schalter umlegen und soll still sein in mir. Nee, das geht irgendwie nicht. Und da habe ich euch eine ganz geniale Übung mitgebracht, die ich im Chor mache, wenn der nämlich selbiger wie ein Hühnerhaufen ist, also beide Chöre, wenn die sind wie die Hühnerhaufen, dann kann man das mit einer ganz schlichten, ganz einfachen Übung beruhigen. Ganz schlicht. Und das möchte ich euch mitbringen, damit ihr zu Hause oder in allen Situationen eures Lebens, wo ihr dringend jetzt Ruhe braucht, dafür ist das gut. Hat erstmal noch nichts mit dem Gebet, was ich zum Schluss, da möchte ich ein Gebet an den Heiligen Geist mit euch üben, machen will, sondern jetzt geht es erstmal darum, wie komme ich überhaupt zur Ruhe, wenn ich mitten aus dem Gewühl komme. Dafür bitte ich jetzt euch mal kurz aufzustehen, die das jedenfalls können. Ihr braucht das übrigens nicht mitschreiben, ich habe euch einen Zettel vorbereitet, da ist sowohl dieses zur Ruhe kommen drin, als auch dieses Gebet an den Heiligen Geist, was dann gleich kommt. Ich stelle mich mal zur Seite. Also, das ist ja jetzt kein Gebet, sondern es ist einfach eine Ruheübung. Ihr könnt, es geht um das Einatmen und das Absenken beim Ausatmen. Ich mache es einmal vor. Das würde bedeuten, ihr stellt euch beim Einatmen auf die Zehenspitzen, atmet dann auf F ganz langsam und konzentriert aus und senkt euch dabei wieder ab auf euren ganzen Fuß, ohne dabei aus dem Latschen zu kippen. Also, einatmen. Und wenn ihr unten angekommen seid, seid ihr alle. Also dann ist die Luft weg. Das, worum sie geht. Probiert es nochmal, einatmen. Ja, das ist quasi ein Absenken in sich selber mit diesem kontrollierten Atem. Möglichst zielgerichtet dieses Ausatmen beobachten und nicht weg, sondern richtig langsam und ruhig in sich ausatmen sozusagen, bis der Körper wieder angekommen ist in seinem normalen Stand. Wenn ihr das dreimal macht, bin ich sicher, dass ihr Ruhe getankt haben werdet. Der Chor, die Chöre sind jedenfalls auf einmal dann total still und ich auch. So, und das Zweite, dafür dürft ihr euch auch wieder setzen, ihr dürft aber auch stehen bleiben, je nach euren Möglichkeiten. Wir sind das ja gewohnt, Gesten zu haben im Gebet, in den ganz normalen Gottesdiensten auch, da falten wir die Hände, das heißt, ich will jetzt nichts mehr tun, die sollen jetzt nicht mehr arbeiten können, ich halte jetzt mal still und bin bei Gott. Oder hier haben wir auch, wir strecken uns aus zu Gott, wir öffnen die Arme wie eine Schale oder so. Also wir haben das auch. Und dieses Gebet an den Heiligen Geist nimmt auch solche Gesten und ist, hat sechs Formen von Gesten. Und diese Gesten, bei diesen Gesten kann man verweilen. Da kann man, wenn man zu Hause ist, zum Beispiel in Ruhe ist, kann man sagen, boah, die ist es, da muss ich jetzt im Moment bleiben und dann kann man ja weitergehen. Ich mache es euch einmal vor. Komm, Heiliger Geist, erfrische mich wie der Tau am Morgen, öffne mich, fülle mich, forme mich, sende mich. Und das können wir jetzt einfach mal machen, denn das ist einfach ein schönes Gebet, um in diese Stille zu kommen, um bei Gott anzukommen. Wenn ihr mögt, macht sehr gerne einfach mit. Also, komm, Heiliger Geist, erfrische mich wie der Tau am Morgen. Da könnt ihr also das Gefühl haben von Gesicht waschen. Erfrische mich wie der Tau am Morgen. Öffne mich. Fülle mich. Forme mich. Sende mich. Eigentlich ganz einfach. Und je nachdem, wie wir dann zu Wege sind, kann man bei dem oder dem dann hängen bleiben. Sollen wir es nochmal machen? Also, komm, Heiliger Geist, erfrische mich wie der Tau am Morgen. Öffne mich. Fülle mich. Forme mich. Und sende mich. Ja, nun lade ich euch ein, euch nochmal hinzusetzen. Abschließend, euch nochmal einen Moment Zeit zu nehmen, zu eurem Gott zu gehen. Ich mache jetzt das Gestengebet nochmal vor. Und ich lade euch ein, die Geste in Erinnerung zu behalten, die, wo ihr sagt, yo, die ist es. Und diese quasi innerlich in dieser Geste nochmal zu verweilen und zu Jesus zu gehen und zu sagen, Herr, das und das, was ist dran, das möchtest du, wie auch immer. Also ich gebe euch da nochmal ein bisschen Zeit. Komm, Heiliger Geist. Erfrische mich wie der Tau am Morgen. Öffne mich, fülle mich, forme mich und sende mich.